Ja. Ja, also ich werde mich auf einen beschränken, der sehr viele Eliten in sich fasst und der auch, ja, die von mir sehr verehrte Sarah Wagenknecht schätzt die Bedeutung von Ludwig Erhard und seiner sozialen Marktwirtschaft hoch ein. Wollen wir mal sehen. Wir schreiben den 12. Januar 1945. Die Rote Armee hat ihre Offensive an der Weizenfront begonnen, die es im April in die Reichshauptstadt vordringen lässt. Dort, im schon vielfach zerstörten Berlin, sitzt um die Mittagsstunde im Reichswirtschaftsministerium Ludwig Erhard, der kommende Mann, der Mann der bundesdeutschen Zukunft, dem Vertreter des Unterstaatssekretärs Otto Ohlendorf gegenüber. SS-Gruppenführer aus dem Reichshauptamt, dem Herzen der Gestapo. Ohlendorf ist in den letzten Jahren des Nazireiches der eigentliche Wirtschaftsminister, da Walter Frank, der den Titel trägt, meistens betrunken ist. Jetzt aber ist er verhindert. Aber beim ersten Treffen mit Erhard am 17. November 1944 hatte Ohlendorf erkannt, von allen Professoren hat er die klarsten wirtschaftlichen Konzeptionen. Seinen Vertreter Weiß hat Ohlendorf instruiert. Erhard sei eine Persönlichkeit, die sich für die vaterländische Idee begeistern lasse. Und er habe zu erkennen gegeben, dass ihm an einer Rückendeckung durch das Reichswirtschaftsministerium gelegen sei. Und so wurde beim zweiten Besuch Erhards in Ohlendorfs Amt aufgetischt. Cognac, Burgunder und andere Köstlichkeiten, die in den Trümmern Berlins kurz vor dem Ende des Reiches Herrlichkeit rar geworden waren. Was Sie wollen, sagte der Vertreter Weiß dem Besucher, ist eine großräumige Wirtschaftsordnung mit freien Märkten und einer privaten Eigentumsgarantie. Der sich liberal gebende Ministeriale machte darum, er hat einen Vorschlag für die Bezeichnung der kommenden Wirtschaftsordnung. Ob Sie das nun eine demokratische Marktwirtschaft nennen oder als eine soziale Marktwirtschaft bezeichnen, worin Ohlendorf einen Anklang an seine nationalsozialistischen Vorstellungswelten erblicken würde, kann doch nicht so wesentlich sein. Das war's. Erhard, was haben Sie da gesagt? Soziale Marktwirtschaft? Das ist ein Begriff, der mir gefällt. Wenn Sie noch ein Glas von Ihrem Burgunder haben, dann wollen wir darauf anstoßen. So entstand im Auftrag des SS-Gruppenführers Ohlendorf der Begriff, den Angela Merkel heute auf dem Gesamtglobus zum Sieg verhelfen will. Unsere soziale Marktwirtschaft muss in der ganzen Welt verankert werden, verkündete sie auf Wahlplakaten. Der Historiker Brackmann, Michael Brackmann, kam 1993 in seiner Vorgeschichte der westdeutschen Währungsreform zu dem Ergebnis, die soziale Marktwirtschaft avancierte im Reichswirtschaftsministerium sogar zur Leitidee des ordnungspolitischen Zukunftsentwurfs. Brackmann kommt zu dem Ergebnis, hinter dem Schutzschild des Reichssicherheitshauptamtes bündelten Wissenschaftler, hochrangige Bürokraten und führende Repräsentanten der Wirtschaft die aus der nationalökonomischen Debatte hervorgegangenen Lösungsvorschläge zur Sanierung der Staatsfinanzen in einem Konzept, das dem Postulat des sozialverträglichen Schuldenabbaus Hohn sprach und allein privatwirtschaftlichen Interessen geschuldet war. Ein Konzept, das, wie Brackmann betont, maßgeblich von Ludwig Erhard beeinflusst war. Aber so beschreiben nur wenige Wissenschaftler das Wirken Ludwig Erhards. Sein Bild in der Öffentlichkeit wird noch heute bestimmt durch Fernsehsendungen wie die des bewährten ZDF-Historikers Guido Knopp. Etwa in der ZDF-Reihe Kanzler, die Mächtigen der Republik, Ludwig Erhard. Das geht so. Stimme aus dem Off. Schon im Krieg denkt der Wirtschaftsfachmann an den Wiederaufbau. Er bleibt zuversichtlich, selbst im Bombenhagel. Jetzt Zeitzeugin Elisabeth Nölle-Neumann, damals Redakteurin beim Goebbelsblatt Das Reich. Wir saßen im Luftschutzkeller und die Menschen fürchteten sich so schrecklich. Und ich konnte ihnen doch nicht sagen, ihr braucht keine Angst zu haben, der Erhard ist hier. Weiter im Knopptext. Er hat in seiner Aktentasche Pläne für die Zeit nach Hitler. Seine Denkschrift zeigt, wie Deutschland mit den Kriegsschulden fertig werden kann. Gefährliche Gedanken. Und dann Auftritt des Zeitzeugen Theodor Eschenburg über die Gefahr, in der Erhard mit seinen Nachkriegsplanungen schwebte. Es war verboten, darüber zu reden und zu schreiben. Ich habe die Denkschrift gelesen und ihm gesagt, hören Sie mal zu, was das, wenn das gefunden wird, dann fallen Sie rein und ich will nicht reinfallen. Eschenburg erläutert, die Gestapo würde mit jedem kurzen Prozess machen, der im Besitz der Denkschrift sei. Weiter im Knopptext, auch er bekommt Erhards Schrift. Karl Görteler, Kopf des zivilen Widerstands, er bezahlt mit dem Leben. Ja, Ludwig Erhard, der zweite Kanzler dieser Republik, der Schöpfer des Wirtschaftswunders, dieser Erhard war ein mutiger Widerstandskämpfer gegen Hitler, ausgesetzten Verfolgungen durch die Gestapo, tagtäglich bedroht, samt seiner Familie von Nazischergen ins KZ eingeliefert zu werden. Das entdeckte Zeitzeuge Eschenburg schon 1971. Er, ein Mann, der aus eigenem Miterleben sowohl wie aus wissenschaftlicher Erarbeitung bestens das wissen musste, der lange als liberales Urgestein der Bonner Republik profilierte Tübinger Staatswissenschaftler und emeritierte Lehrstuhlinhaber für wissenschaftliche Politik, Professor Dr. Theodor Eschenburg. Eschenburg bekam im Oktober 1944, der 20. Juli schien ihm nicht lang her, einen, so jedenfalls glaubt er sich zu erinnern, gehörigen Schreck. Warum? Darüber gibt es zwei nur leicht divergierende Versionen Eschenburgs. Die eine von 1971 aus einer Festschrift zum 75. Geburtstag Ludwig Erhards. Die andere von 1977 als der Anlass des großen Schreckens, die Denkschrift unversehens wieder aufgetaucht war. Damals im Oktober 1944 saßen sie ausgebombt zusammen in der Berliner Villa von Erhards Schwager Karl Guth von der Deutschen Bank, dem Hauptgeschäftsführer der Reichsgruppe Industrie Karl Blessing, dem Hauptgeschäftsführer der deutschen Industrie. Karl Blessing, der Vorstandsvorsitzende der 1941 gegründeten Kontinentalen Öl AG und spätere Präsident der Bundesbank, er war auch dabei. Zur Vaterlandsverteidigung unterzog sich die Männerrunde schon seit geraumer Zeit einer aufopfernden Arbeit. Die Herren tranken die erlesenen Weinsorten, den Whisky und Cognac des Hausherrn. Die Bestände sollten, schreibt Zeitzeuge Eschenburg, geräumt sein, bis die Russen kommen würden. Ob sie nun bei diesem aufopfernden Kampf gegen den vorrückenden Kommunismus verloren gegangen waren, ist nicht überliefert. Jedenfalls entdeckte Theodor Eschenburg, dass an Ludwig Erhards Oberhemd zwei Perlmuttknöpfe fehlten. Eschenburg, der damals als Syndikus auch für die Knopfindustrie arbeitete, holte aus seinem Zimmer eine Dutzend Karteknöpfe und Erhard griff dankbar in die Aktentasche, die er stets bei sich führte. Dort befand sich eine große Anzahl vervielfältigter Texte, etwa 30. Einen holte er heraus. Eschenburg soll ihn mitnehmen und lesen. Das sah er noch in der gleichen Nacht. Zu Tod erschrocken sei er, so berichtete Eschenburg 1971, mitten in der Nacht zu Erhards Zimmer gelaufen, hätte ihn geweckt und vergebens beschworen. Er solle doch alle Exemplare seiner Denkschrift vernichten. Schließlich stehe in der Denkschrift, dass der Krieg verloren sei. Wenn das der Gestapo in die Hände falle, sei nicht nur Erhard verloren, sondern jeder, der mit ihm zu tun habe, sippenhaft inklusive. Eschenburgs spannende, ja aufregende Erzählung über die Nacht im Oktober 1944 erschien 1971 in der Festschrift zu Ludwig Erhards 75. Geburtstag. Doch bald darauf tauchte das hier beschriebene, verschwunden geglaubte, hochgefährliche Dokument des Widerstands in einem Nachlass auf. Erhard, der inzwischen dank Eschenburg selbst daran glaubte, ein Mann des Widerstands gewesen zu sein, entschloss sich, die 1943 geschriebene und im März 1944 vervielfältigte Denkschrift in einem Faksimileband zu veröffentlichen. Man muss annehmen, dass er sie zuvor nicht noch einmal in ihrer Gänze gelesen hat. In einer Einleitung behauptete Erhard, dass er die Denkschrift für den von den Nazis umgebrachten Karl Gördeler geschrieben habe. Und er war jetzt, dank Professor Eschenburgs Bemühungen, fest davon überzeugt, dass seine Denkschrift ein hochgefährliches Unternehmen gewesen sei. Doch Theodor Eschenburg stieß auf Schwierigkeiten, als er seinen Beitrag von 1971 über die damals noch verschwundene Denkschrift jetzt noch einmal für die Einleitung publizieren sollte. Da stimmte so einiges nicht mehr an seiner Legende. Eschenburgs Angabe, die Denkschrift habe ungefähr 15 bis 20 Seiten umfasst, ließ sich nicht mehr halten. Sie umfasste vielmehr 278 Seiten. Und dass Deutschland den Krieg verloren habe, stand schon gar nicht, wie Eschenburg noch 1971 behauptete, in der Denkschrift. Nirgends war etwas zu erkennen, was die Gestapo hätte zuschlagen lassen können. Als erfahrener Politologe fand Eschenburg einen Ausweg. Aber 1944 nicht die Denkschrift in den Händen gehabt, sondern eine Kurzfassung. Ein Exposé mit Vorschlägen zur Währungs- und Wirtschaftsreform und ganz bestimmt der hochgefährlichen Feststellung, dass der Krieg verloren sei. Eschenburg jetzt über den Text, den er für die Perlmuttknöpfe bekommen hatte, dass dieser Text eine Kurzfassung war und ebenso für wen sie bestimmt war, wusste ich nicht. Von der eigentlichen Denkschrift habe ich erst viel später erfahren. Leider sind von der Kurzfassung mit ihrem lapidaren Text sämtliche Exemplare verloren gegangen und trotz aller Bemühungen bis heute nicht aufgefunden worden. Diese Kurzfassung war von einem bestechend überlegenen und durchdachten Realismus präzis und konzentriert. Sie war theoretisch abgesichert, aber praxisnah. Na und so fort. Von dieser Kurzfassung wenigstens müssen Eschenburg und mit ihm alle Freunde Erhards dringlich hoffen, dass sie endgültig verschwunden sei. Denn er hat ja inzwischen in der Denkschrift selbst nachlesen können, was Erhard tatsächlich schrieb. Nicht das ist entscheidend und bedrohlich, dass während des Krieges die gesamte Kraft der Nation auf Kosten der Lebenshaltung den Erfordernissen des Krieges zugewandt wird. Solche Opfer wirken leicht gegenüber der Gefahr, dass die Herabminderung der deutschen Produktivkraft durch Verschleiß und Zerstörung des sachlichen Produktivkapitals ein Ausmaß erreichen könnte, dass das deutsche Volk in eine ihm artfremde Lebensführung zwingt. Das war die Aufforderung zum totalen Krieg. Wer möchte schon ein artfremdes Leben führen? Erhard nahm das Goebbels-Wort ohne Umstände in seine Wissenschaft auf. Der totale Krieg, so schrieb er, erfordert nicht nur die Aufstellung und Unterhaltung großer Heere im Waffenrock, sondern nicht minder den Einsatz großer Heere im Arbeitskleid zur Steigerung des wirtschaftlichen Rüstungspotenzials. Und diese Arbeitsheere seien, das war Erhards Bekenntnis zur Zwangsarbeit, zu rekrutieren aus dem Machtbereich der kriegführenden Nationen unterliegenden menschlichen Produktivkräften fremder Staaten und Völker. Das steht bereits auf den Seiten 5 und 6 jener Denkschrift, die Ludwig Erhard zu seinem 80. Geburtstag damals noch unwidersprochen als Dokument seines Widerstandes ausgegraben und der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Und von der Geschäftsführer der Ludwig-Erhard-Stiftung, Horst Friedrich Wünschel, der es besser weiß, dann auch noch in der Festschrift zu Erhards 100. behauptete, diese Denkschrift war natürlich nicht für die Machthaber des NS-Staates bestimmt, ganz im Gegenteil. Mag sein, dass Erhard sich darüber im Klaren war, dass der Krieg, zu dem er sich immer wieder bekannte, verloren sei. Geschrieben aber hat er es nicht. Und dass ein verlorener Krieg zugleich auch das Ende des NS-Staates bedeutete, so weit dachte er auch nicht. Die Kurzfassung, in der die Feststellung vom verlorenen Krieg nun plötzlich, wie Eschenburg glaubte, enthalten sein sollte, wurde damals auch einem Mann, wir kennen ihn schon, übergeben, der sich inzwischen auch keine Illusionen mehr über die bevorstehende Niederlage machte. Erhard selbst hat in seinem Vorwort zum Faksimile der Denkschrift, obwohl es doch nahegelegen hätte, nichts über eine Kurzfassung verlauten lassen. Aber es gibt tatsächlich eine Kurzfassung, ein Exposé. In dem steht allerdings nicht, dass der Krieg verloren sei. Und es hätte eigentlich für Erhard unangenehm werden müssen, wenn später bekannt wurde, wer der Adressat war. Genauso unangenehm, wie es dem großartigen Erzähler Theodor Eschenburg stets war, wenn herauskam, was er im Dritten Reich noch tat, außer Knöpfe zu verschenken und die Weinvorräte des Geschäftsführers der Reichsgruppe Industrie im vorweggenommenen Widerstand gegen den vorflutenden Kommunismus zu verdrängen. Er war in der SS. Eschenburg hatte sich als geschickter Arisierer und als Denunziant von Juden bewährt. Und auch die anderen aus der abendlichen Weinrunde vom Oktober 1944, die Eschenburg in seiner Laudatio auf Erhard erwähnt, hatten mit einem Widerstand gegen die Nazis nichts zu tun. Karl Blessing etwa, der spätere Bundesbankpräsident, war damals Mitglied des offiziellen Freundeskreises des Reichsführers Heinrich Himmler. Erhard selbst hatte im Herbst 1944 bereits eine 6-jährige Karriere im Dienst an der Entjudung Großdeutschlands und seiner umliegenden Gebiete hinter sich, im Dienst von Josef Bürkel. Der war einer der radikalsten Antisemiten des NS-Staates. Nach dem Anschluss Österreichs wurde Bürkel zum Gauleiter von Wien und schließlich zum Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich ernannt. Er sorgte schon 1939-40 für die brutale und schnelle Deportation der Juden aus Wien und betrieb die Arisierung der jüdischen Kleinbetriebe durch eine sogenannte Rationalisierung. 1938 setzte Bürkel den 41-jährigen Ludwig Erhard zur Evaluierung dieses gesamten Rationalisierungs- und Einverleibungsprozesses ein. Erhard war als Geschäftsführer des Nürnberger Instituts für Wirtschaftsbeobachtung auch insofern schnell sachverständig, weil sein Institut bald in arisiertem Besitz residierte. 1939 vollzog das Institut zur Wirtschaftsbeobachtung, wie Nürnbergs NS-Bürgermeister Eigemeier lobte, einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Entjudung in der Stadt der Reichsparteitage, indem es drei neue Gebäude arisierte. Als Reichskommissar Bürkel nach der Eroberung Frankreichs zum Chef der Zivilverwaltung Lothringens aufstieg, wurde er wieder von Erhard beraten, der schließlich einen Dauerauftrag zur Überwachung der Reorganisation und Germanisierung der gesamten lothringischen Wirtschaft bekam. Erhard selbst im September 1942. Neben den Verbindungen zur praktischen Wirtschaft schuf ich auch alle Verbindungen zu den Organen der staatlichen Wirtschaftsführung. Er konnte 18 Reichsminister aufführen und entscheidende Einrichtungen der Wehrmacht und der SS wie den Reichskommissar zur Festigung des deutschen Volkstums. Erhard, auf meine Initiative ist zurückzuführen, die Ausweitung des Tätigkeitsbereiches des Instituts auf die Ostmark, das Protektorat Elsass-Lothringen und die neu eingegliederten Ostgebiete. Mit Kriegsausbruch habe ich erreicht die Einreihung des Instituts in den Kreis der kriegswichtigen Betriebe und die Heranschaffung von Aufgaben, die diese Einordnung sachlich rechtfertigen. Da ist etwa vertraulich, nur für den inneren Dienstgebrauch, der Vorbericht über die Wirtschaft des neuen deutschen Ostraumes für die Haupttreuhandstelle Ost vom Juli 1941. Er macht deutlich, dass Erhard die Vernichtung der polnischen Intelligenz, nicht entgangen war, wenn er sie auch in der damals üblichen Weise umschrieb. Nach der Evakuierung der sogenannten polnischen Intelligenz und der Ausschaltung der polnischen Betriebsführer aus dem wirtschaftlichen Leben könne es keine Bedenken mehr dagegen geben, die wirtschaftlich Abhängigen einkommensmäßig so zu stellen, dass sie nicht nur als Erzeuger, sondern auch als Verbraucher des Sozialprodukts in Frage kommen. Auch könnte ich ein bisschen Wasser haben. Das war also 1941 nach der Ausschaltung der gefährlichen Elemente kein Konzept der Vernichtung durch Arbeit, wenngleich Erhard im Schlusswort seines Vorberichtes seine Konzession kann wohl nicht darauf verzichtet werden, dass sie an den Fortschritten und der wachsenden Ergiebigkeit der menschlichen Arbeit teilhaben zu lassen, unter einen eindeutigen Vorbehalt stellte. Nämlich, dass alles gelte bei der zunächst fortbestehenden Notwendigkeit, sich der polnischen Elemente als Arbeitskräfte zu bedienen. Erhard forderte 1941, Dankeschön. Erhard forderte 1941 als wichtigste Änderung seines Arbeitsvertrages mit dem Institut eine einjährige Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall mit der Begründung, er habe wegen der Arbeit an den Gutachten in polnischen Quartieren schlafen oder in Wartesälen zwischen der polnischen Zivilbevölkerung übernachten müssen, wodurch ein Schutz vor Infektionskrankheiten nicht gewährleistet gewesen sei. Und wenn er demnächst seine Arbeit auf den Balkan fortsetze, werde es auch nicht anders sein. Seit der Annexion Österreichs hatte Erhard 4 Jahre lang in kriegswichtigen Einsatz zur Einbeziehung der annektierten Gebiete in die Kriegswirtschaft des NS-Staates beigetragen. Der aber führte schließlich zum Krach und zum Machtkampf im Nürnberger Institut für Wirtschaftsbeobachtung und der damit verbundenen Gesellschaft für Konsumforschung. Als 1942 Wilhelm Vershofen aus Altersgründen die Leitung abgab, wurde darum nicht Geschäftsführer Erhard, wie er es sich erhofft hatte, der Nachfolger. Er wurde vielmehr vor die Tür gesetzt. Doch seine Freunde und Auftraggeber, maßgebende Stellen in Industrie, in der Reichswirtschaftskammer und im Reichsministerium für Bewaffnung und Munition, halfen ihm mit immer neuen Aufträgen. Und die Reichsgruppe Industrie, Vorgänger des BDI, stellte ihm zunächst 450.000, später noch einmal 180.000 Reichsmark für den Aufbau eines neuen Instituts für Industrieforschung zur Verfügung. Unter der Anleitung des stellvertretenden Leiters der Reichsgruppe Industrie, Rudolf Stahl, arbeitete Ludwig Erhard in seinem neuen Institut für Industrieforschung dann schon bald an dem Problem der Kriegswirtschaft, der Nachkriegswirtschaft. Das wichtigste Ergebnis war die bereits erwähnte Denkschrift mit dem Titel Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung, die bereits 1943 geschrieben wurde. Wie noch nicht erwähnt, verlieh der Führer Ludwig Erhard im selben Jahr das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse. Der erwähnte Rudolf Stahl besaß als stellvertretender Leiter der Reichsgruppe Industrie einen verantwortungsvollen Posten und hatte sich darum schon geraume Zeit überlegt, wie mit den weniger erfreulichen neueren Ereignissen in West und Ost zurechtzukommen sei. Natürlich in immer noch vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen. Der maßgebende Mann für diese Zusammenarbeit aber war der anfangs erwähnte Unterstaatssekretär Otto Ohlendorf aus dem Reichssicherheitshauptamt, der Seel der Gestapo. Er hatte sich 1941 als Chef des Einsatzkommandos D in der Sowjetunion bewährt. 90.000 Männer, Frauen und Kinder ließ er liquidieren, bevorzugt Juden. Ohlendorfs Aussage als Angeklagte im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess auf die Frage, unter welchen Bedingungen die Morde stattfanden. Erstens, der Ausschluss der Öffentlichkeit. Zweitens, die militärische Durchführung im Peloton. Drittens, der reibungslose Ablauf des Herantransports und der Durchführung der Liquidation, um unnötige Erregungen zu vermeiden. Viertens, die Überwachung der Eigentumsbehandlung, um jede Bereicherung zu vermeiden. Auf alle Fälle sollten jede Misshandlung durch diese Maßnahmen vermieden werden, und zwar sowohl seelische als auch körperliche. Frage: Sie wollten sich vergewissern, dass eine Ihrer Meinung nach angemessene Verteilung dieses Eigentums vorgenommen wurde? Jawohl. Frage: Sie sprachen von Misshandlungen. Was verstanden Sie unter Misshandlungen bei Hinrichtungen? Ohlendorf: Wenn zum Beispiel die Art der Hinrichtung nicht vermeiden konnte, dass Erregung und Ungehorsam bei den Opfern aufkamen und so die bei der Liquidation befindlichen Kommandos mit Gewalt die Ordnung durchsetzen mussten. Am 14. November 1944 schrieb Rudolf Stahl, der stellvertretende Leiter der Reichsgruppe Industrie, vor, mit dem üblichen Heil Hitler, dem SS-Gruppenführer und Massenmörder, dem sehr verehrten Herrn Ohlendorf, in sein Reichswirtschaftsministerium diesen Brief. Da, wie ich höre, am Freitag im Verfolg unserer letzten Zusammenkunft die von Ihnen dabei angeregte Aussprache mit Herrn Dr. Erhard stattfinden soll, gestatte ich mir, Ihnen in der Anlage eine mir heute zugegangene weitere Ausarbeitung des Herrn Dr. Erhard zu übersenden. in diesem Exposé Dr. Erhard schlägt sich der auch gleich selbst für die Bearbeitung der währungspolitischen Neuordnung vor. Und Stahl meint zu Ohlendorff, dass sich dieses Exposé als Unterlage für ihre Unterhaltung mit Herrn Dr. Erhard gut eignet. Und er fügt hinzu, den Auszug aus der Erhardschen Denkschrift über die Schuldenkonsolidierung überreichte ich Ihnen bereits am Freitagabend. Ich habe Herrn Dr. Erhard gebeten, Ihnen seine ausführliche Denkschrift am Freitag persönlich zu übergeben. Der SS-Gruppenführer und Chef des Sicherheitsdienstes SD Inland hatte also, Otto Ohlendorff, hatte also längst den Auszug, die Kurzfassung in der Tasche, die nach Meinung des Politikwissenschaftlers Theodor Eschenburg Erhard und auch ihn selbst ins KZ und alle Verwandten in Sippenhaft gebracht hätte, wenn sie den Nazis bekannt geworden wäre. Im Februar 1977, zum 80. Geburtstag, richtete Hitlers höchst erfolgreicher Marinekriegsrichter Dr. Hans Filbinger als damaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg das Wort an Ludwig Erhard. So haben Sie, sehr verehrter, lieber Herr Professor Erhard, ein Maß aufgerichtet und wir, Ihre Nachfolger, werden daran gemessen werden, ob und wie es uns gelingen wird, die von Ihnen auf den Weg gebrachte Zukunft all den Kräften zu entreißen, die nichts sehnlicher wünschen, als daraus eine Vergangenheit zu machen. Erhards langjähriger Weggefährte im Bundeswirtschaftsministerium, Karl Hohmann, hatte bei der Vorstellung der wiedergefundenen Denkschrift dennoch betont, und er musste es wissen, sie zu veröffentlichen haben wir uns entschlossen, weil es uns wichtig erschien, erneut zu dokumentieren, dass die Politik der sozialen Marktwirtschaft nicht ein Tabula Rasa Produkt der Stunde Null war oder sich gar auf ein Diktat der Besatzungsmächte gründete, sondern dass die theoretischen Grundlagen sehr viel früher erdacht wurden. Hohmann war dabei, damals im Stahlkreis der Reichsgruppe Industrie, der von Erhard geleitet wurde. Und so fügte der getreue Hohmann hinzu: Wenn heute die historische Forschung beginnt, die wirtschafts- und ordnungspolitischen Anfänge der deutschen Nachkriegsgeschichte aufzuarbeiten, wird sie unseres Erachtens nicht an dieser Publikation vorbeigehen können, die zur Erhellung der Voraussetzungen, unter denen Ludwig Erhard nach 1945 antrat und der Kontinuität, in der er sich verstand, Wesentliches beitragen kann. Einiges vom personellen Teil dieser Kontinuität hatten 1946 die US-Besatzungsbehörden erkannt, als sie Erhard aus seinem Amt als bayerischer Wirtschaftsminister entfernten, weil er zu viele Nazis mit hineingebracht hatte. In Bonn konnte die Besatzungsmacht so nicht mehr eingreifen. Der Historiker Karl-Heinz Roth: Mit Erhard hatte die gesamte wirtschaftspolitische Beraterschicht der Nazi-Diktatur, die verwandte Doktrin vertrat, Einzug in den westzonalen und später bundesdeutschen Verbänden und Spitzenbehörden der Wirtschaftspolitik gehalten und Entscheidungskompetenzen an sich gezogen. 1977 veröffentlichte der Historiker Ludolf Herbst in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte einen Aufsatz über das Verhältnis zwischen dem Massenmörder Otto Ohlendorff und dem Wirtschaftswundermann Erhard, der außerhalb von Fachkreisen weitgehend unbeachtet blieb. Herbst: Es gab bei allen Unterschieden in den weltanschaulichen Voraussetzungen so viele Berührungspunkte, dass nicht nur eine Zusammenarbeit als möglich erschien, sondern eine ganze Reihe prinzipieller wirtschaftspolitischer Grundpositionen Erhards in das mit der Abteilung Ohlendorfs abgesprochene und somit als Bestandteil der koordinierten Planung des Reichswirtschaftsministeriums anzusehende Planungsprogramm der Reichsgruppe Industrie eingehen konnte. Diese Tatsache zeigt dem Historiker Herbst darüber hinaus, welche Bedeutung er hat für die Planungsvorbereitungen und ihre wirtschaftspolitische Ausrichtung zu erlangen vermochte. Ohlendorfs Planungskonzept formulierte, so Herbst, die Quintessenz der Argumentation von Erhards wirtschaftlicher Zielsetzung, nämlich erstens Abbau der staatlichen Bewirtschaftung und der betonten Wiederbelebung der Privatinitiative und Ausbau der Selbstverwaltung im Rahmen der staatlichen Wirtschaftsführung. Zweitens, grundsätzliche Abstimmung zwischen Staats- und Privatbedarf. Drittens, grundsätzliche Abstimmung zwischen Investitions- und Konsumgüterherstellung. Viertens, Gestaltung der Marktordnung. Kurz die Einführung dessen, wofür am 12. Januar 1945 Ohlendorfs Vertreter Weiß zusammen mit Erhard die Bezeichnung soziale Marktwirtschaft erfand. Als die Akten des Reichswirtschaftsministeriums vor den Feind aus Berlin abtransportiert wurden, beschrieb Weiß die Kiste, die sämtliche Gutachten mit Nachkriegsplanungen enthielt, nämlich so: soziale Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft, das Erbe aus dem Haus des NS-Massenmörders Ohlendorf. Behutsam stellte der Historiker Ludolf Herbst schon im Herbst 1977, als die Erhard-Denkschrift gerade veröffentlicht wurde, die Frage, warum Erhard angesichts des offenkundigen Endes des Dritten Reiches seine Arbeitskraft in den Dienst von Organisationen und Menschen stellte, deren Zukunft ungewiss war und die ihn ja durchaus auch hätten kompromittieren können. Doch die Überlegungen der Erhardschen Denkschrift konnten, als sie endlich veröffentlicht wurden, ihren Verfasser in der Bundesrepublik Deutschland nicht kompromittieren. Erhard warnte in seiner Denkschrift schon 1943-44 vor denen, die erklären würden, dass der Krieg eine zu gewaltige Wertevernichtung mit sich gebracht hat, als dass das Produktivkapital in privater Hand davon unangetastet bleiben dürfte. Er warnte vor denen, die sagen könnten, wenn ein Teil des deutschen Volkes ohne eigene Schuld alles verloren hat, kann es nicht gut geheißen werden, dass andere ohne eigenes Verdienst Begünstigte möglicherweise ihr gesamtes Vermögen über den Krieg hinüber retten. Erhard fürchtete auch, dass angesichts des so sehr unterschiedlichen Schicksals der einzelnen Industriezweige, einige kamen durch den Krieg zum Erliegen, andere konnten durch Rüstungsaufträge ihren Produktionsapparat weiter ausbauen, mit Sicherheit gefragt werde, ob es vertreten werden könne, dass das private Eigentum an Produktionsmitteln aufrecht zu erhalten und auf diese Weise eine gesellschaftlich privilegierte und durch die Kriegsentwicklung noch begünstigte Schicht von Vermögensträgern in dieser Sonderstellung zu belassen bzw. neu zu bestätigen sei. Erhard wollte auf keinen Fall missverstanden werden. Er erläuterte, der Verfasser bedient sich hier mit Absicht einer Argumentation, die wie zu erwarten steht, zugleich auch das soziale Ressentiment anderer Schichten oder der durch den Krieg Geschädigten erkennen lässt. Kurz, Erhard warnte, dass es zu einer anderen Republik kommen könnte, als der, die 1944 in Deutschland bestand. Zitat: In letzter Konsequenz gipfeln solche Überlegungen in der Forderung nach einer Sozialisierung der Produktionsmittel, nach einer Vermögensabgabe also, die für die Zukunft dem Staat nicht nur die wirtschaftslenkende, sondern auch die unmittelbare unternehmerische Funktion zuweist. Die Vermögensbesitzer, die ihre Sachwerte, ihre Produktionsanlage über den Krieg hinweg retten sollten, so betonte Erhard, dürften auf keinen Fall einen mehr oder minderen Teil ihres Vermögens abtreten. Denn dies ließe sich praktisch doch nur so bewerkstelligen, dass, so schrieb er, dass den hier in Frage kommenden Gläubigern des Staates, der kleine Sparer zuallererst, durch staatlichen Rechtsakt eine Beteiligung an dem in privater Verfügung stehenden und in privater Verfügung bleibenden volkswirtschaftlichen Produktivkapitals zuerkannt wird. Das aber sei, betont Erhard in seiner Ohlendorf übergebenen Denkschrift, völlig unmöglich. Diese Maßnahme würde einer Vermögensumschichtung gleichkommen oder noch besser einer Neuverteilung des Produktivkapitals gleichzuachten sein. Es gehe nicht um die Gewinne der Industrie, unterstrich Erhard. Dass die deutsche Industrie zwar nicht mehr den Krieg gewinnen konnte, aber am Krieg gewonnen hat, war damals 1944 vorauszusehen. Aufgrund von Berechnungen, die mit Hilfe von Angaben zur Körperschaftssteuer angestellt wurden, veranschlagte der Berliner Historiker Dietrich Eichholz den reinen Kriegsprofit des deutschen Großkapitals auf 70 bis 80 Milliarden Reichsmark. Dazu kommt die Bereicherung durch Raub und Plünderung in den von den Deutschen besetzten Gebieten sowie die Geschenke durch Milliardenzuwendung aus der Staatskasse. Der Transfer dieser Vermögen und Sachanlagen aus dem Osten in den Westen begann schon 1944, als die kommende Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen absehbar war. Dass diese Kriegsgewinne irgendwann einmal getastet werden könnten, war die größte Sorge, die Erhard 1944 trug. Im Wesentlichen seien es, so war der in seiner Denkschrift, Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung, wohl immer Ressentiments sozialer Natur, die Ideen wie eine Verstaatlichung von Produktionsmitteln hervorrufen. Und er nannte es einen Denkfehler, wenn man allenthalben vielleicht glaubt, ein Umbau oder eigentlich ein Umsturz der Sozialordnung könne hier zur befreienden Tat werden, durch die auch das deutsche Schicksal zu meistern wäre. Dieses Schicksal definierte Erhard nicht anders, als es damals auch Hitler stilisierte. Die Besonderheit des deutschen Schicksals beruht in dieser spezifischen Betrachtung darin, dass diese Nation einer Welt von Feinden gegenübergestellt unverhältnismäßig höhere Lasten zu tragen hat als alle anderen kriegführenden Völker. Den Besitzern der Produktionsmittel darf nichts geschehen. Ihnen dürfen keine Opfer auferlegt werden. Die hat das Volk zu tragen. Erhard betonte, dass ein Volk, gleich ob es Pyramiden errichtet, Kriege zu führen gezwungen ist oder Straßen und Kanäle baut, in diesem Ausmaß seiner Verbrauchsgütererzeugung und damit auch seine materielle Bedarfsdeckung einschränken muss. Das Volk allein, das verkündete Erhards Denkschrift, soll die Folgen des Krieges tragen. Seine Ansprüche, seine Ersparnisse sind verloren. Der Besitz an Produktionsmitteln, insbesondere auch derer, die durch den Krieg ausgeweitet wurden und danach wertvoller sind, also die der Rüstungsindustrie, dieser Besitz bleibt erhalten. Er hat gleichgültig, aber ob die privaten Forderungen an den Staat nun ein Vielfaches oder nur ein Bruchteil der sich effektiv errechneten Staatsschuld ausmachen würden, die deutsche Wirtschaft kann immer nur die ihr verbliebenen Produktivkräfte nutzen. Und deshalb dürfen die Produktionsmittel nicht enteignet werden. Und darum verlangt er die Proklamierung der Arbeit als des einzigen Mittels zur Überwindung wirtschaftlicher Not. Und setzt darauf noch einen vollendeten Zynismus. Wörtlich. Auch die seitens der Wirtschaftsführung wiederholt zum Ausdruck gebrachten Zusicherungen der Unantastbarkeit der Spargelder erfährt erst in diesem Zusammenhang die richtige, volkswirtschaftlich einzig sinnvolle Beleuchtung, wenn diese Verpflichtung lediglich auf die formale Anerkennung eines Zukunftsanspruches bezogen wird. Denn die zur Bildung dieser Spargelder führende Leistung ist im Krieg naturgemäß untergegangen. Der Erhard-Biograf und Historiker Volker Henschel brachte Erhards Denkschrift auf diese Formel. Ebenso nachdrücklich wie Erhard einer Verstaatlichung der Produktionsmittel widerriet, trat er für die Verstaatlichung der privaten Unternehmensschulden und für die öffentliche Finanzierung der privatwirtschaftlichen Umstellung von Kriegs- auf Friedenswirtschaft ein. Der Staat solle zu den eigenen, auch die kriegsbedingten Bankschulden der Industrie übernehmen und sie gemeinsam mit den eigenen Schulden konsolidieren. Denn die Industrie erfülle ja, sagt Erhard, im Krieg eine ihr vom Staat im Auftrag des Volkes zugewiesene Funktion. Kurz, die Industrie war am allerunschuldigsten am Krieg. Schuld war das Volk und das Volk muss darum für den Krieg bezahlen. Entscheidend ist die Kontinuität der Wirtschaftsordnung. Sie bilde, fährt Erhard fort, die erste und wesentliche Voraussetzung aller Staatsschuldenregelung. Und deshalb müssen alle Schichten des Volkes an der Verhinderung gesellschaftswirtschaftlicher Experimente, interessiert sein. Keine Experimente. Das wurde der Kriegsruf der Adenauer Zeit, der das nach 1945 auferstandene politische Leben schnell erstickte. Es bedarf, schreibt Erhard, einer den materiellen Gegebenheiten Rechnung tragenden Korrektur. Wie die aussieht, wie bei der Währungsreform am 20. Juni 1948 diejenigen, die keine Sachwerte, keine Produktionsmittel besaßen, mit nur 40 D-Mark in der Tasche dastanden und ihre Reichsmark in den Ofen, wenn sie einen hatten, werfen konnten, das formuliert er 1944 schon ganz offen. Diese Korrektur kann erst dann als vollendet gelten, wenn die über solche Kaufkraft Verfügenden sich nicht mehr aus Tugendzwang oder Not einer marktwirtschaftlichen Zurückhaltung befleißigen, sondern wenn sie durch Umwandlung ihres Realanspruchs an das Sozialprodukt in eine, so definiert er die wertlos gewordene Reichsmark, Nominalforderung an den Staat, wenn sie des ihnen im Krieg noch belassenen formalen Rechts der freien Verfügung über solche Scheinkaufkraft beraubt werden. Beraubt. Werden nach dem Anschluss der DDR an unseren Nachfolgestaat im Westen mit anderen Vorzeichen einen nicht ganz vergleichbaren Vorgang. Das Volksvermögen der DDR ging in die Hände westdeutscher Konzerne über. Gespenstisch nennt der Zeithistoriker Wolfgang Benz das Zusammenspiel von Ohlendorf und Erhard, in dem übrigens von Theodor Eschenburg herausgegebenen Band Jahre der Besatzung 1945-1949. Die Reichsgruppe Industrie und Erhard waren sich Ende 1944 im Grunde darüber einig, dass die notwendigen Vorbereitungen für die Nachkriegszeit zu treffen sei, weil der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Formuliert, wie Eschenburg erwähnt, wurde das natürlich so nie. Am 10. April 1948 wurde Otto Ohlendorf als Massenmörder vom US-Militärgerichtshof in Nürnberg zum Tod durch den Strang verurteilt. Im selben Monat, am 21. April, schlägt das, was Erhard Anhänger die Geburtsstunde der sozialen Marktwirtschaft nennen. Die Antrittsrede Ludwig Erhards als Direktor der Verwaltung für die Wirtschaft der Bizone. Am 4. März 1949 bestätigte der US-Militärgouverneur Lucius D. Clay das Todesurteil gegen Ohlendorf. Ludwig Erhard wurde derweil Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebiets in Frankfurt. Im Juni 1951, zufälligerweise zur selben Zeit, in der Korea-Boom abflaute, dem Erhard seinen Erfolg, sein Wirtschaftswunder, Erfolg verdankte, da wird Ohlendorf aufgehängt. Ludwig Erhard ist dem anerkannten Nachfolgestaat des Nazireiches längst Bundesminister für Wirtschaft und beteiligt sich an den Vorbereitungen für eine deutsche Remilitarisierung. Zum 50. Jahrestag der Deutschen Mark gab die Bundeszentrale für politische Bildung zu wissen. Die intellektuelle Saat für eine sozial verpflichtete neue deutsche Wirtschaftsordnung wurde schon in den Jahren 1943-44 gelegt, als Ludwig Erhard noch mitten in der Kriegszeit mit seiner Denkschrift Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung führende Persönlichkeiten des Widerstands mit seinen Überlegungen vertraut machte, wie der Übergang von der Kriegs- zu einer angestrebten Friedenswirtschaft zu bewältigen sei, bewerkstelligt werden könne. Ich danke Ihnen und vor allen Dingen mir nicht für die Geduld, mit der wir dies alles hingenommen haben.